KBS
Magazin. KBS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Hallo zum ABS-Magazin, zum Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales, heute auf Radio X, wie immer um 16 Uhr aus Studio 1 und so weiter. Heute am Mikrofon sind Etta Kivili und der Steven.
Ja, hallo, herzlich willkommen.
Hallo Steven. Und wir sind wie immer nicht alleine, wir haben uns Gäste eingeladen und zwei spannende Themen auch vorbereitet für diese Sendung. Nicht wie angekündigt beschäftigen wir uns heute mit dem Tag gegen Rassismus, der am Freitag ist. Das hatten wir eigentlich so geplant, das hat leider nicht geklappt, aber wir bleiben dran natürlich an dem Thema und werden das dann noch später bearbeiten, das ist in Vorbereitung. Aber wir haben was anderes heute vorbereitet, nämlich ja, was auch ganz aktuell ist und ganz wichtig ist in Frankfurt und auch in dieser Woche, denn letzte Woche waren ja die Blockupy-Aktionstage, zu der wir auch eine Sondersendung gemacht haben, die ihr gerne nachhören könnt auf unserer Homepage.
absmagazin.de,
genau, so ist die Homepage. Und heute wollen wir ein bisschen nachbereiten, was da passiert ist.
Genau, das wollen wir gerne machen, weil ja in den Tagen nach Blockupy sehr viel diskutiert wurde, vor allem über die Ereignisse am Vormittag, bei denen es ja zu gewalttätigen Ausschreitungen kam. Es wurde da sehr viel darüber berichtet, dass Polizeiautos brannten, dass verschiedene Geschäfte beschädigt wurden, Straßenbahnen beschädigt wurden. Und wir wollen deshalb heute gerne nochmal über dieses Thema Gewalt sprechen und werden da jetzt erstmal einsteigen mit zwei Zeitungsartikeln, die etwas aus der Reihe fallen.
Und ich kann auch ankündigen, später sprechen wir auch nochmal über Pegida, dass ihr euch nicht wundert, dass wir dann im letzten Drittel ungefähr der Sendung nochmal darüber sprechen, was da am Montag bei der neuerlichen Pegida und der Anti-Pegida-Veranstaltung auf dem Rossmarkt dann passiert ist.
Genau.
Vielleicht nochmal zur Sendung. Wir steigen jetzt gleich mit den Artikeln ein, die Steven dankenswerterweise vorbereitet hat. So eine kleine Presseschau hat er da vorbereitet und wir haben gleich nochmal oder telefonieren gleich nochmal. Wir sind verabredet mit Elke Stevens von der Demonstrationsbeobachtung des Komitees für Grundrechte und Demokratie, die auch letzte Woche bei der Demo waren und das beobachtet haben, was da passiert ist. Mit ihr wollen wir dann so ein bisschen gucken, wie sie das beobachtet hat, was da gelaufen ist von Seiten der Polizei, aber auch von Seiten der Demonstranten. Und wir haben hier im Studio Emil und Victoria, die auch beide da waren am letzten Mittwoch. Victoria hat demonstriert, sie ist da zu den Blockaden und zur Demo gegangen und erzählt uns, was sie da erlebt hat. Und Emil war da mit einer besonderen Gruppe, mit einer besonderen Aktionsform, nämlich der Samba-Gruppe. Also genau, wir hoffen, da nochmal so ein paar andere Facetten auch des Protestes einfangen zu können mit diesen drei inhaltlichen Beiträgen.
Genau, so sieht's aus. Ja, wir starten jetzt mal mit diesen beiden Artikeln, die etwas aus der Reihe fallen, der Berichterstattung, die ja zum großen Teil sehr kritisch war und auch sehr nah an der Interpretation oder dem Diskurs, den die Polizei angestoßen hat. Wir haben ja mitbekommen, dass jetzt sowohl bei der Pressekonferenz der Frankfurter Polizei als auch in den Ausschüssen in Frankfurt, im Römer und auch im Hessischen Landtag von Polizeichef Gerhard Bereswyl in Bezug auf den Mittwochmorgen von 4000 Straftätern gesprochen wurde, die ja hemmungslos agiert hätten. Das heißt, er hat letzten Endes alle Menschen, die an diesem Vormittag unterwegs waren, über einen Kamm geschert und ja von allen berichtet, sie seien gewaltbereite Straftäter gewesen. Und da gab es jetzt direkt am Folgetag in der Zeitung Die Zeit ein interessantes Interview. Das hat der Journalist Christian Bangel geführt, und zwar mit einem ehemaligen Polizeibeamten aus Frankfurt, der heute auch ein Professor für Polizeiwissenschaften ist, namens Raphael Bär. Und auf die Frage, ob die Gewalt bei Blockupy eine neue Dimension darstelle, antwortete Bär, dass es beispielsweise schon bei diesen Auseinandersetzungen um die Startbahn West viel schlimmer gewesen sei. Ich zitiere nun einen Abschnitt aus diesem Interview. Zeit Online fragte nach, Polizeivertreter sehen das anders. Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft spricht von einem Mob aus ganz Europa, der den Staat als solchen angreife. Er antwortete darauf, solche Sprüche erfreuen die verletzte Polizistenseele und nur darum geht es den Gewerkschaftsvertretern. Das Problem ist, dass solche pauschalen Herabqualifizierungen auch eine Wirkung auf Polizisten im Einsatz haben. Sie entmenschlichen die Demonstranten. Das macht Eskalationen wahrscheinlicher. Zeit Online fragt nach, bezweifeln Sie, dass es eine große Zahl Gewaltbereiter unter den Demonstranten gibt? Beantwortet, es ist sehr schwer, die Anzahl derjenigen zu beziffern, die schon gewaltgeneigt zu solchen Demonstrationen kommen oder derer, die sich erst durch die wechselseitige Gewalt aufschaukeln lassen. Natürlich gibt es Straftäter unter den Demonstranten und Leute, die die Auseinandersetzung mit der Polizei suchen. Man kann ja mit ihr auch gut kämpfen. Sie hält sich an bestimmte Regeln und sie kündigt Gewalt immer vorher an. Aber diese ritualisierten Auseinandersetzungen sind vorhersehbar. Die Fachleute in den Polizeien sind auf Ereignisse wie die EZB-Einweihung eingestellt. Das, was speziell die Deutsche Polizeigewerkschaft macht, ist purer Populismus. Denen geht es darum, Mitglieder zu halten, nicht zu ausgewogenen Positionen beizutragen. Ja, so viel von dem ehemaligen Beamten und Professor für Polizeiwissenschaften Raphael Bär im Interview aus der Zeit. Einen weiteren Artikel, auf den wir gerne noch kurz verweisen wollen, findet sich bei Spiegel Online. Er wurde auch direkt am Tag nach Blockupy am 19.03. von Jakob Augstein geschrieben, in seiner Kolumne Im Zweifel links, und er trug den Titel Gewalt gegen Gewalt. Im Untertitel sagt Augstein, aus den Protesten gegen die EZB wurde in Frankfurt ein Aufruhr gegen das System und viele sind empört. Und er schließt die Frage an, aber wenn wir die Gewalt der Straße verachten, warum akzeptieren wir dann die Gewalt der Politik? Der Protest in Frankfurt richte sich nämlich gegen die Austeritätspolitik der Troika, zu der die EZB gehört und die zurzeit vor allem in den Südländern zu einem großen Leid der Bevölkerung führt. Augstein erinnert in seinem Artikel ebenfalls daran, dass im Jahr 2012 auf einem Formblatt zur Festnahme eines Demonstrierenden bei Blockupy die Begründung Antikapitalismus eingetragen wurde. Er schreibt dazu, damals blitzte die Wahrheit des Systems auf. Es war der Kapitalismus selbst, zu dessen Schutz sich die Polizei berufen sah. Nicht zum Schutz von Staat, Gesellschaft oder Demokratie. Die Bankenstadt war damals der richtige Ort für den Protest und ist es auch heute. Der Artikel schließt mit den Worten Augsteins, es kann sich niemand mehr Illusionen über die katastrophalen Folgen der Austeritätspolitik für Griechenland machen. Aber Athen ist weit. Was dort geschieht, sehen wir nicht. Aber jetzt sehen wir den Rauch über Frankfurt. Die Gewalt der Protestierenden wird einhellig verurteilt. Aber die Gewalt des Systems ignorieren wir. Was ist mehr wert, das Leben eines griechischen Rentners oder ein deutscher Streifenwagen? Ja, so viel zum Artikel von Jakob Augstein bei Spiegel Online. Wir werden da jetzt auch gleich weiter diskutieren, eben über diese Frage. Wir spielen jetzt noch mal kurz ein Lied ein und gehen davon aus, dass wir danach mit Elke Steven sprechen werden von der Demonstrationsbeobachtung.
Megaperls hat euch so weich gespült. Nee, ist es bloß, wenn man lebt und doch nichts fühlt.
Weil Menschen sterben und ihr schweigt. Scheiben splittern und ihr schreit. Weil Menschen sterben und ihr schweigt. Scheiben splittern und ihr schreit.
Tag für Tag so viel Unrecht, dass es keinen interessiert. Wen wundert's da, wenn mancher an sich selbst krepiert?
Weil Menschen sterben und ihr schweigt. Scheiben splittern und ihr schreit. Weil Menschen sterben und ihr schweigt. Scheiben splittern und ihr schreit.
Pfui! Menschen sterben und ihr schweigt.
Scheiben splittern und ihr schreit, weil Menschen sterben und ihr schweigt. Scheiben splittern und ihr schreit.
Ja, Menschen sterben und ihr schweigt, Scheiben splittern und ihr schreit, sangen da gerade Früchte des Zorns für uns. Wir sprechen jetzt über die Blockupy-Demonstration letzte Woche, wo es ja auch eine Menge Gewalt gab, Gewalt gegen Sachen, auch Gewalt gegen Menschen mit Steine schmeißen, und es soll ja auch ein Polizeiauto angegriffen worden sein, wo noch Menschen darin saßen. Wir telefonieren jetzt mit Elke Stevens, die ruft auch gerade an, von der von der Demonstrationsbeobachtung des Komitees für Grundrechte und Demokratie.
Ja, genau. Guten Tag.
Guten Tag. Sie sind schon auf Sendung. Ich stelle gerade noch mal das Komitee für Grundrechte und Demokratie vor, soweit ich das kann. Also das Komitee für Grundrechte und Demokratie ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein, der sich seit 1980 für Menschen- und Bürgerrechte einsetzt. Ich glaube, die erste Demo war damals die Anti-Atom-Demonstration im norddeutschen Bruckdorf, die ja wahrscheinlich einige Menschen auch kennen. Und da geht es darum, zu kontrollieren oder zu beobachten, inwieweit man eben das Versammlungsrecht durchgesetzt bekommt, beziehungsweise inwieweit das durch Auflagen eingeschränkt ist durch die Behörden und die Polizei, also inwieweit es Auflagen für die Veranstalter gibt, inwieweit es Kameraüberwachung gibt oder der Einsatz von Zivilpolizisten. Also alles Sachen, die wir jetzt auch bei Blockupy erlebt haben, nicht nur dieses Jahr, auch die Jahre zuvor. Schön, dass wir mit Ihnen sprechen können. Hallo.
Ja, hallo, wunderbar.
Ja, genau, vielleicht, ich habe es gerade so ein bisschen das Komitee vorgestellt und die Demonstrationsbeobachtungen. Vielleicht können Sie uns aber nochmal sagen, wie das genau bei so einer Demo abläuft. Mit wie vielen Leuten waren Sie da vor Ort am Mittwoch oder wie funktioniert das?
Also, Sie haben ja schon erzählt, schon seit 1981 machen wir diese Demo-Beobachtungen, und uns geht es um den Schutz des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit. Damals, 1981, ging es natürlich auch wesentlich darum, überhaupt mal erst angemessen über eine Versammlung zu berichten und nicht der Polizei das letzte Wort zu lassen, die dann immer ihre Polizeimeldungen rausgegeben hat. Also an möglichst vielen Stellen zu sein, aus vielen Situationen auch beobachten zu können, was tatsächlich passiert ist, weil Konflikte ja oft erst langsam eskalieren und dann nicht an nur einen Moment geschildert werden kann, sondern die gesamte Entwicklung und auch dem, was den Demonstrationen jeweils vorausgegangen ist, also die ganzen Fragen von Auflagen und die Formierung von Protest, der ja schon immer im Vorfeld anfängt. Wir waren jetzt in Frankfurt mit 17 Demonstrationsbeobachtern eben an vielen verschiedenen Stellen. Inzwischen ist natürlich so, dass es durch die neuen Medien viel mehr die unmittelbare Berichterstattung auch gibt. Ja. Und trotzdem geht es eben uns auch darum, immer wieder auch den Zusammenhang zu erfassen. Und manchmal merken wir dann eben auch immer selbst wieder, dass wenn wir die Schilderungen der anderen hören, dass dann sich Berichte ergänzen und ein besseres Bild entsteht, als wenn man nur so einzelne Situationen und Augenblicke kennt und selber erlebt hat.
Ich wollte das gerade fragen, inwieweit, also es sind ja auch Journalistinnen vor Ort, die auch berichten. Die berichten jetzt auch über Twitter. Ich selber habe auch über Twitter die Blockaden und auch die Demonstration verfolgt. Und da hat man ja das Gefühl, da gibt es ja unendlich viele Demonstrationsbeobachterinnen mittlerweile. Werten Sie diese Nachrichten auch aus? Vielleicht auch dann im Nachhinein Videos, die auf YouTube gepostet werden?
Ja, natürlich gucken wir uns, also alles kann ich nicht sagen, aber wir gucken uns auch vieles an. Ich habe mich diesmal extra auch bei Twitter angemeldet, sonst stehe ich diesen ganzen verschiedenen Informationsmedien etwas skeptischer gegenüber, oder einfach, ich schaffe es einfach oft nicht oder habe das Gefühl, dass es dann so eine Flut von Meldungen entsteht. Aber klar sind das auch nochmal hilfreiche Hinweise, und da hat sich natürlich auch in den 30 Jahren, über 30 Jahren, 35 Jahren einfach ganz viel verändert, also im Zugang und den Möglichkeiten der Berichterstattung. Und trotzdem wissen wir eben auch, dass immer wieder ja Fehlmeldungen entstehen und dass es richtig schwierig oft ist, klar zu kriegen, welche Meldungen jetzt richtig sind, also weil es wirklich jemand beobachtet hat und was auf irgendwelchen Gerüchten, durch irgendwelche Gerüchte entstanden ist, oder wo jemand nur irgendwas halb gesehen hat. Und das ist natürlich, dass wir da selber auch immer wieder uns fragen müssen, was haben wir wirklich gesehen, Und was war der Eindruck? Es sind ja sehr schwierige Situationen oft, wo so vieles gleichzeitig passiert, mhm. und man muss ja das sehr kritisch sich selber da beobachten, aber eben auch natürlich auch versuchen, solche anderen Berichte mit einzubeziehen. Und deshalb dauern unsere Auswertungen dann letztlich auch wieder Zeit.
Also Sie waren mit 17 Leuten vor Ort. Kommunizieren Sie da untereinander auch während der Demo? Oder ist es dann wirklich so, Sie gehen alleine los und am Ende machen sich Ihr eigenes Bild und am Ende trifft man sich dann, um sich eben nicht zu beeinflussen?
Oh nein, das geht nicht darum, dass wir uns nicht gegenseitig beeinflussen. Wir haben uns am Abend vorher getroffen und vereinbart, welche Gruppen, wir sind immer zu zweit zumindest zusammen, zusammengehen, an welchen Orten, wer welche Orte vor allem im Blick hat, mal erst, sodass es auch so ein bisschen abgedeckt ist. Und natürlich kommunizieren wir auch per Telefon miteinander oder treffen uns auf der Straße. Und Berichte haben uns, treffen uns dann nochmal, um so zu berichten und dann schreiben, aber auch alle Demo-Beobachter schriftlich nochmal Berichte, die es dann eben weiter auszuwerten gilt, aber mit all den anderen Informationen.
Die Beobachtung fängt aber ja nicht an dem Tag an, auch nicht am Abend vorher, sondern auch schon in den Tagen oder Wochen vorher, wenn so eine Demonstration geplant wird, kann ich mir vorstellen. Also mit der Berichterstattung, mit den Auflagen haben wir vorhin gehört, die von der Polizei kommen, das gehört alles auch mit in die Auswertung dann dessen, was da passiert, hinein, ja?
Genau, es gehört natürlich alles, die ganze Vorgeschichte und die ganze Nachgeschichte, also auch die Diskussionen, die danach ja politisch wiederum um den Protest laufen, das alles gehört da rein. Und gerade bei Blockupy und die Situation in Frankfurt sind wir jetzt seit 2012 quasi involviert, weil 2012 noch selber zu einer Versammlung für das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit aufgerufen haben, die dann zunächst mal verboten wurde. Und 2013 haben wir dann auch schon eine große Demonstrationsbeobachtung gemacht und ausführlich berichtet.
Vielleicht direkt mal zu Blockupy 2012 und 2013. Da haben wir, wenn ich das kurz noch sagen kann, 2012 wurden die ganzen Aktionstage verboten, die vorher angekündigt waren. 2013 war der eine Aktionstag dann nicht verboten. Dafür wurde die Demonstration, die große Demonstration am Samstag, dann 10 Stunden lang gekesselt, ein großer Teil. Das ist ja schon ein Angriff auf das Demonstrationsrecht. Oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also 2012 waren wir eben auch so empört, dass eine Stadt Frankfurt einfach für mehrere Tage das Versammlungsrecht für alle Versammlungen in der Stadt außer Kraft setzt. Das ist einfach ein unmögliches Umgang. Also das ist einfach ein Grundrecht, kann man nicht über Tage einfach außer Kraft setzen. Deshalb eben unser Versuch, noch an dem Feiertag eine Versammlung auf dem Paulsplatz, der Wiege der Demokratie, anzumelden, die dann eben auch verboten wurde. Im Nachhinein haben wir dann letztlich vom Verwaltungsgericht Recht bekommen, dass es nicht hätte verboten werden können. Aber das hilft ja nicht so viel im Nachhinein. Aber es waren natürlich Demonstrierende ja auch in Frankfurt. Und der Kessel im Jahr 2013, wo wir auch mit vielen Demonstrationsbeobachtern im Kessel waren, hat uns natürlich auch sehr empört, weil es ja überhaupt keinen Anlass wirklich für diesen Kessel gab. Und der juristische Streit dauert eben noch so lange. Das Urteil zu den Demonstrationen 1981 in Brokdorf war eben 1985 das Brokdorf-Urteil, mit dem das Bundesverfassungsgericht so fundamental sich für dieses Grundrecht geäußert hat, so klar gemacht hat, wie fundamental wichtig für eine Demokratie das Versammlungsrecht ist, dass die Bürger sich eben frei und staatsfrei auch versammeln können und zunächst mal das Recht haben, selber zu entscheiden, wo und wie sie ihren Protest vortragen. Von daher, solche Entscheidungen dauern eben lange und es ist manchmal zu hoffen, dass das Verfassungsgericht auch wegweisende Urteile fällt.
Weil wir nicht ganz viel Zeit haben, jetzt nochmal zu Frankfurt zurück oder zu diesem Jahr in Frankfurt zurück, zu der letzten Woche. Wie sind da Ihre Einschätzungen vielleicht auch dazu, wie die EZB im Vorhinein vorbereitet worden ist? Also man kam ja eigentlich gar nicht daran. Ist das auch eine Einschränkung des Demonstrationsrechts, wenn man an den Ort, wo man demonstrieren möchte, gar nicht hinkommt?
Ja, also das ist ja, also das ist schon eine Einschränkung des Versammlungsrechts, aber es ist gleichzeitig ja eine absurde Situation, dass eine Bank mitten in einer Stadt gesichert wird, als also hoch gesichert wird, wie noch nicht mal ein Atomkraftwerk gesichert wird. Dass der öffentliche Raum, also der ganze Straßenraum ja auch dafür okkupiert wird, um diese Bank zu schützen, und dass sich eigentlich eine Politik nicht fragt, ob das noch angemessen sein kann oder ob da nicht die Politik fehlgeht, wenn das scheinbar notwendig sein soll. Das ist ja eigentlich das Erschreckende, was eben da auch so sichtbar wurde. Also dann diese ganzen Zäune und der Stacheldraht und dann noch Betonblöcke und dann noch eine 10 Meter Sperrzone und dann davor nochmal eine Polizeisperre. Das ist eigentlich, es ist ja also erschreckend. Mhm. Und das hat mit Demokratie eigentlich nichts mehr zu tun.
Denken Sie, hat es dazu beigetragen, zu dem Verlauf dieser Blockaden, die dann ja so ein bisschen eskaliert, oder einige würden sagen eskaliert sind, andere würden das vielleicht auch sagen, das ist eben angemessen, dann auf sowas so zu reagieren. Ist das dann eben die Reaktion, die auf so eine Abschottung dann auch folgen muss? Oder war es eben da, oder würden Sie eher sagen, es ist eben genau angemessen gewesen, im Vorhinein schon so ein polizeimilitärisches Aufrüsten der Stadt anzustreben, weil eben das absehbar war, dass sowas passieren würde?
Ich glaube, das hat eigentlich in diesem Fall kaum was richtig miteinander zu tun. Mhm. Der größte Teil des Protestes war auch an dem Morgen darauf orientiert, friedlich um diese EZB zu blockieren oder zu demonstrieren und damit so eine Umzügelung der EZB deutlich zu machen. Mhm. Und dann gab es einfach eine Gruppe, eine im Verhältnis zur Gesamtgruppe kleine Gruppe, die aber sehr vehement ihre eigenen Vorstellungen durchgesetzt hat und damit auch ja diejenigen, die für Blockupy stehen und die eben sich auf einen anderen Protest geeinigt hatten, unter Druck gesetzt hat jetzt. Und ich glaube, also eher kann man sagen, also dass auch die Wut über die Situation in vielen europäischen Ländern, aber genauso die Wut über den Kessel der 9 Stunden gedauert hat und in denen ja viele das haben über sich ergehen lassen, ohne zu reagieren. All solche Dinge spielen möglicherweise auch eine Rolle noch, die dann zu neuen Gewalt oder Ausbrüchen führen. Ich glaube, man muss einerseits über das reden, worüber für Blockupy steht, nämlich darüber, in welchem Maße die EZB als Symbol für so eine Politik steht, die zu einer Verelendung in weiten Teilen Europas auch führt. Und Blockupy selbst muss natürlich darüber diskutieren, wie es seinen Protest angemessen weiter vorbringen kann. Aber polizeilich ist darauf eher zurückhaltend zu reagieren. Es geht nicht darum, noch mehr polizeiliche Überwachung aufzubauen oder noch mehr Polizei in der Stadt zu versammeln, damit das dann noch besser kontrolliert werden kann.
Sie kritisieren ja auch in Ihrem Bericht, der jetzt auch auf der Seite vom Grundrechtekomitee veröffentlicht wurde, das Verhalten von dieser kleineren Gruppe von wahrscheinlich um die 200 Menschen, die am Morgen diese geplante Gewalt, wie Sie schreiben, ausgeübt haben, und sagen auch, dass man sich um Mittel und Ziele des Protests Gedanken machen muss und dass Blockupy ja über die Jahre hinweg auch Verantwortung übernommen hat und Vertrauen aufgebaut hat. Inwiefern denken Sie denn, dass das jetzt schädlich war, was da passiert ist?
Also natürlich haben die, also das ist ja, finde ich schon das Erschreckende, dass die wenigen da eben dieses Vertrauen, was Blockupy aufgebaut hat, mal erst versucht haben zu zerstören. Aber gleichzeitig macht es natürlich, also war das Schöne oder das Gute ist ja, dass abends nachmittags auf der Kundgebung und bei der Versammlung so viele nochmal gezeigt haben, dass sie diesen Protest, den Inhalt für die Blockupy steht, eben unterstützen und natürlich da ja auch völlig friedlich demonstriert haben und ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrgenommen haben. Blockupy stand dafür, dass es aber eben neben solchen Kundgebungen auch für zivilen Ungehorsam steht und für friedliche Aktionen, die aber über Kundgebungen, Demonstrationen hinausgehen. Und das sind notwendige Proteste in diesem Kontext. Aber gerade diese Proteste sind auf Verlässlichkeit in den Umgangsformen, auf Demokratie, auch in den eigenen Umgangsformen angewiesen und können nicht auf gewalttätige Mittel zurückgreifen. Gerade weil eben, wofür Blockupy auch steht, alle sich an diesem Protest beteiligen müssen, können müssen und es nicht eine Sache von jungen Männern ist, die sich da äußern können sollen.
Ja, es ist viel über das Verhalten der Demonstrierenden geredet. Wie sieht es denn andersrum aus? Was haben Sie von Polizeigewalt beobachtet?
Also ich habe morgens vor allem mal erst also eine erste Welle da beobachtet oder war dabei. Da war die Polizei weit im Hintergrund. Da passierte gar nichts. Das, was ich dann nachher berichtet bekommen habe und nur zum Teil gesehen habe, waren schon an ganz anderen Stellen bei eher friedlichen Blockaden, dass die Polizei nur um zurückzudrängen sofort auch Fäuste und Pfefferspray eingesetzt hat. Wir hatten morgens schon auch diesen CS-Gas-Geruch in der Luft, der sehr unerträglich ist und was einfach lange nicht mehr so vorgekommen ist, dass die Polizei diese Waffen einsetzt. Also es gibt ja richtig diese Gewehre, mit denen diese Patronen verschossen werden. Also da gab es natürlich Schlagstockeinsatz. Bei der Demonstration abends hat die Polizei an manchen Stellen sehr eng begleitet. Sie hat eben auch alle Wege dann von der Demonstration weg ja verstellt. Da fragt man sich auch immer, ob das sein muss. Und trotzdem, nach dem, was morgens passiert ist, kann man eben auch sagen, sie war in weiten Teilen eben auch zurückhaltend. Sie hat es da nicht mehr eingegriffen. Und das ist ja eben dieses, was ich am Anfang gesagt hatte, dieses Bild, was sie mal erst aufgebaut hat, aber dafür ist auch die Politik verantwortlich, nicht in erster Linie die Polizei. Dieser Wahnsinnszaun um dieses EZB-Gelände herum, das ist ja auch ein Ausdruck von Gewalt und Macht, den sie da demonstriert hat.
Ich finde das auch sehr schön, wie Sie das auch in Ihrem Bericht schreiben, diese Frage stellen, was für ein Zeichen von Politik ist es, wenn Banken zu militärischen Festungen werden und wie kann damit einfallsreich umgegangen werden? Also Sie stellen da ja auch diese Frage, wenn man sich dieser militärischen Logik gegenüber sieht, dieser militärischen Logik der Absicherung, wo man eigentlich ja auch völlig chancenlos bleibt und dort ja auch gar nicht erfolgreich dagegen vorgehen kann, dass man eben andere Formen des Protests dann auch finden muss, um damit umgehen zu können, um das auch bloßzustellen und sichtbar zu machen, was das eigentlich schon für einen Eingriff in die Öffentlichkeit ist, wenn jetzt mit solchen Mitteln und Methoden schon eine Absicherung stattfindet und die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird.
Ja, ich glaube ja auch, dass man sich da wirklich nochmal viele Gedanken drum machen muss, weil es natürlich so eine lange Entwicklung gab, solche Blockaden zu machen, vom Castor-Blockade bis zum Heiligendamm-Blockade, der damaligen Absperrung und auch erfolgreiche Konzepte da entwickelt hat. Aber vielleicht muss man eben auch sehen, dass das nicht mehr das Bild ist, was vielleicht auf Dauer für solchen Blockade, also für solchen Protest in der Stadt angemessen ist.
Ja, wir bedanken uns bei Elke Steven. Vielen Dank für das spannende Interview von sie ist von der Demonstrationsbeobachtung des Komitees für Grundrechte und Demokratie und hat dafür letzten Mittwoch die Blockupy-Blockade und die Demonstration begleitet. Vielen Dank für die Eindrücke, die Sie mit uns geteilt haben.
Ja, danke schön. Alles Gute.
Alles Gute.
Danke Ihnen auch.
Bist du nur Pazifist oder nur Humanist? Bist du auch ein Terrorist? Und warum? Weil das so ist. Bist du Christ, Humorist oder gar Kabarettist oder Lederfetischist? Bist du auch ein Terrorist? Terroristen muss man fragen. Das ist gar kein Risiko. Die sind schuldig sowieso. Und der Krisenstab muss tagen. Da sind alle dann dabei für die Partei.
Ja, da sind wir wieder mit dem heutigen ABS-Magazin zum Thema Blockupy und später dann auch nochmal zum Thema Pegida. Wir haben jetzt gerade mit Elke Steven gesprochen vom Komitee für Grundrechte. Und nun haben wir zwei Studiogäste bei uns. Das sind einmal der Emil von der Samba-Gruppe und Victoria, eine Frankfurter Bürgerin. Und beide waren auch bei der Blockupy-Demonstration und bei den Blockaden am letzten Mittwoch dabei. Und ja, wir wollen jetzt gerne nochmal ein bisschen darüber reden, wie die beiden das wahrgenommen haben als ja Menschen, die als Frankfurterinnen an diesem Tag teilgenommen haben. Und ja, ich würde gern mit Emil anfangen, der ja auch in einem bestimmten Kontext unterwegs war, wie bereits gesagt, in einer Samba-Gruppe. Was hat es denn mit dieser Samba-Gruppe auf sich, Emil?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Das kann ich schnell erzählen. Das ist im Rahmen von Rhythms of Resistance, ein transnationales Netzwerk, was Samba als politische Aktionsform eigentlich benutzt.
Wie funktioniert das?
Ja, das funktioniert. Es gibt viele, viele verschiedene Gruppen in verschiedenen Ländern, verschiedenen Städten. Und es gibt eben Zeichen, die die Menschen kennen, über die man sich sozusagen verständigen kann oder was so ein bisschen das Einheitliche dieser Aktionsform ist. Das heißt, es können zum Beispiel auch Menschen von hier oder von dort zusammen sich beteiligen an Protesten, Demonstrationen und eben zusammen diese Aktionsformen auch ausführen.
Mhm. Und genau. Wie sieht diese Aktionsform konkret aus? Was gibt's da zu sehen oder zu hören bei dieser Samba-Gruppe?
Ja, also es gibt das Motto vielleicht kann man es so nennen, Pink and Silver, haben vielleicht schon die ein oder andere schon mal gesehen. Es geht halt eben darum, den Protest auf weitere Formen auszuweiten und vielleicht auch als Ergänzung zu anderen Protestformen eben auch in anderen Farben aufzutreten. Also wie schon gesagt, Pink und Silver. Und das eben musikalisch und lautstark zu unterstützen.
Das heißt also, ihr verkleidet euch, ja? Und ihr habt Kleidung an, eben in diesen beiden Farbtönen, Pink und Silber, die ja auch sehr friedfertig rüberkommen, sag ich mal. Oder ist das so zu verstehen?
Kann man sicherlich so verstehen, denke ich. Ja, genau.
Und das heißt, ihr wart also als Gruppe unterwegs jetzt auch schon am Blockademorgen und wart ihr da so eine kleine Gruppe hier aus Frankfurt oder Umgebung oder seid ihr da auch, weil du gesagt hast, das ist ein transnationales Netzwerk, auch auf Menschen gestoßen, die aus anderen Städten zugereist sind und auch zu diesem Netzwerk gehören?
Ja, genau, es gab verschiedene Gruppen in der Stadt, die sich vernetzt haben. Und genau, ich war auch in einer von diesen Gruppen am Morgen auch bei den Blockaden unterwegs.
Mhm. Das heißt, ihr habt dann also trommelnd im Prinzip das unterstützt, was da passiert ist und seid dann von Ort zu Ort gelaufen, habt eben geguckt, wo es irgendwie diese Unterstützung braucht und musikalische Untermalung und wart dann bei einem der Finger dann unterwegs am Vormittag.
Ja, genau, richtig, genau.
Kann man sich das so vorstellen, also vielleicht einige der Hörerinnen haben vielleicht so eine Marschkapelle im Kopf, die dann ja eher militärisch die Leute antreiben würde, jetzt besonders offensiv zu sein. Ist das auch der Sinn von der Samba-Gruppe oder also ist das jetzt was, um den schwarzen Block anzuheizen, weiß ich nicht, vorwärts zu stürmen oder ist es eher was, um den zu besänftigen? Ist es eher was, um die Leute zusammenzubringen? Also was ist die politische Richtung, die jetzt durch die Musik, die ja auch sehr rhythmisch, sehr mitreißend ist, übertragen werden soll?
Ich glaube, das ist sehr verschieden und kommt sehr auf die Situation an. Das kommt unter anderem darauf an, es gibt verschiedene Tunes, die sich eben verschieden anhören. Einige drücken vielleicht mehr, andere sind ein bisschen entspannt. Das Ganze kann auch durch sogenannte Shouting Breaks untermalt werden, das heißt Sprechchöre, die angestimmt werden, um halt eben auch Inhalte zu übermitteln. Und welche Funktionen das in der Aktion selber einnimmt, kommt eigentlich auf die Gruppe an, was eben das Ziel ist und auch auf die Situation.
Vielleicht beziehen wir die Victoria mal mit ein. Hast du die Samba-Band auch miterlebt? Hast du auch mitgetanzt?
Genau, wir haben die auch miterlebt. Ich war an dem Mittwoch mit einer Gruppe von Freunden unterwegs, sind alle nicht irgendwie politisch fest organisiert, waren auch die meisten davon eigentlich auch die erste Demo-Erfahrung, eigentlich die richtig erste große Demonstration mitgemacht. Und ja, wir waren da morgens bei dem sogenannten grünen Finger mit dabei. Und da war auch die Samba-Gruppe mit dabei und die ist dann erst dazugestoßen, als schon das ganze, ja, die brennenden Autos, als es schon eskaliert war, dann kamen die da durch die Barrikaden durchtrommelnd und das hat wirklich, also die Situation entspannt. Das hat vor allem nochmal betont, den friedlichen Charakter, denn als sozusagen diese in Schwarz gekleidete Gruppe wieder weggezogen ist, ist so dieser grüne Finger war so der Frankfurter Kern der Blockupy-Bewegung und der ist da zurückgeblieben, waren eigentlich alle so bunt gekleidet mit Schildern und war es echt super, dass die Samba-Gruppe dann dazugekommen ist. Es ist immer, ja, einfach Musik da, Parolen und das hat nochmal so das eigentliche Ziel von Blockupy wirklich in der Aktionsform sehr gut zusammengefasst, würde ich sagen.
Das heißt also, du hast auch diese Situation mitbekommen, über die jetzt ja überall diskutiert wird. Und wie war das? Also warst du da irgendwie überrascht davon, was da passiert ist? Oder hast du irgendwie damit gerechnet, dass sowas kommt? Oder Wie hat sich das angefühlt, als das da losging?
Ja, ich hatte ja eben schon erwähnt, dass ich mit Leuten unterwegs war, die jetzt noch nicht so Demo-Erfahrung hatten. Und ich war auch bei den ersten zwei Blockupy-Aktionstagen die letzten zwei Jahre dabei und habe so zu denen gesagt, ja, kommt doch mal morgens mit zu den Blockaden. Das ist eigentlich so total friedlich und eigentlich ist man dann morgens total verschlafen, steht man dann vor dem abgesperrten Gitter und die Polizei blockiert eigentlich alles und dann macht ein paar Parolen und eigentlich passiert da nicht wirklich was. Das ist eigentlich eher so eine symbolische Blockade. So gesagt, klar, kommt mit. Sind wir morgens losgelaufen zu dem Treffpunkt. Da war dann so schon circa so, weiß ich nicht, gefühlte 1000 Leute so. Und ja, und dann kam so aus dem Morgengrauen, aus den Wallanlagen, kam so eine schwarz vermummte Gruppe, muss man sagen. Ich habe dann später in der Frankfurter Rundschau ist auch ein Artikel darüber, dass wohl die sogenannten Autonomen wurde es betitelt, waren so circa 1000 Menschen, die dann losgezogen sind, sich dann geteilt haben. Die eine Hälfte ist zum ersten Polizeirevier, hat das abgefackelt, die andere Hälfte ist zu uns gekommen. Ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht, so, also weil immer wieder Menschen sieht, die sich vermummen auf Demonstrationen, ist auch völlig legitim. Und wir sind dann losgezogen. Es war eine super Stimmung. Es war sehr, sehr entschlossen, ist mal gelaufen. Es waren Parolen, man hat gemerkt, also es ist eine sehr kämpferische Demonstration. Es hat Spaß gemacht. Und dann war mal so kurz vor der Kurve zur EZB hin und dann ist die Masse losgerannt. Und was man dann auch später auf YouTube-Videos sieht, so die Spitze des Protests hat auch das genau umgesetzt, was Blockupy angekündigt hat. Das heißt, sie hatten so ein riesiges Transparent, aber so einen riesigen Stofffetzen halt, keine Ahnung, hatten das so um sich rumgewickelt und drücken sich wirklich da so langsam. Also sie waren ganz eng, standen die aneinander und drücken sich sozusagen mit dem Körper durch. So, und das war ja auch von Blockupy angekündigt, dass man zivilen Ungehorsam übt, aber dass beide Seiten, Polizei als auch Demonstranten, Demonstrantinnenseiten, da eben körperlich unversehrt rausgehen sollen. Und das hat man auch gesehen, das wurde eingehalten. So, und dann sieht man, wie die erste Polizeikette sozusagen so durchdrücken. So, die Polizistinnen wurde Pfefferspray, aber haben sich dann sehr zurückgehalten. Und dann ist sozusagen der Rest da hinterher gerannt und im Rennen, also sind auch wirklich sehr, sehr schnell gerannt. So, neben mir fingen dann schon an, die ersten Steine sind geflogen, so. Und, also, ich verstehe es nicht so ganz, beziehungsweise, also, man hatte in dem Moment keine andere Wahl mehr, als mit der Masse mitzurennen. Und das war auch, also, ich bin dann auch extra so nach links abgebogen, so, weil es auf mich erschien, dass es einfach nur losgeworfen wird, nicht einen Unterschied gemacht wird, wer da steht, aber es war so, muss man wirklich sagen, so zum Glück hat die Polizei uns durchgelassen. Sonst wäre man da in der ersten Reihe. Keine Ahnung. Jedenfalls sind wir dann dort durchgerannt, waren dann vorne an dem NATO-Stacheldraht-Blockade von der Polizei angekommen. Dann wurde dann auch diese CS-Granate, dieses Tränengas auf uns geschossen. Dann waren wir erstmal beschäftigt, so mit Husten und so. Und dann dann blickt man zurück so und dann sieht man diese zwei Polizeiautos brennen und denkt so, was ist das? Was passiert da gerade? Und man sieht, wie sich ja diese Gruppe Straßenschlachten liefert mit der Polizei und die dann auch ganz schnell wieder abgezogen sind. Und wir so als friedlicher Rest sind dann da geblieben so. Ich will jetzt auch nicht so diese Kategorie aufmachen, friedlich und unfriedlich und weil es muss man auch sagen, das, was passiert ist im Gegensatz dazu, was die Troika, was die Sparpolitik, was das kapitalistische System an Elend, Armut und Tod anrichtet, ist es wirklich, also muss man schon die Relation sehen. Aber, und das muss man auch sagen, es ist nun mal ein Unterschied, zündet man ein Polizeiauto an, wo eventuell jemand drin sitzen könnte, oder wirft man nur in Anführungsstrichen einen Ballon mit Farbe gefüllt. Da muss man auch Unterschiede machen. Ich finde, das hat das Blockupy-Bündnis nicht gut, finde ich, gemacht. Ich finde, man muss differenzieren, was wird an Gewalt angewendet, muss ich auch dazu positionieren, und das war, fand ich jetzt ultra schwammig, was da angekommen ist. Also ich muss sagen, ich mich am nächsten Tag, wo ich das gehört habe, dass angeblich, ist ja noch nicht ganz klar, ob da ein Polizeibeamter im Auto drin saß, das angezündet wurde, als ich das gehört habe, ich habe das ja erst am nächsten Tag mitbekommen, ich mich da wirklich geschämt. Also weil das ist nicht, also ich finde es immer wichtig, dass auch die Protestform irgendwie schon das andeutet, wofür man kämpft. Also kämpfen wir eigentlich für ein anderes Gesellschafts- und Wirtschaftssystem oder Ordnung, und weiß ich nicht, das ist doch nicht, also für mich ist das ist irgendwie wie so ein Abklatsch gegen das, wogegen man eigentlich kämpft, so irgendwie. Jetzt habe ich so viel geredet.
Ja, aber sehr, sehr interessant, ja, also deine Wahrnehmung mitzubekommen, da hörte man ja jetzt schon raus, also dass es diesen Aktionskonsens von Blockupy gab und dass eigentlich die organisierten Menschen von Blockupy, die dort gelaufen sind und die auch gesagt haben, wir wollen den Protest so organisieren, dass auch jeder ohne Demo-Erfahrung dort auch mitgehen kann und keine Gefahr für sein leibliches Wohlergehen besteht, also dass das eigentlich auch eingehalten wurde von diesem Finger, und dass das für euch alle sehr überraschend war, was dann dort passiert ist, und dass ihr euch verwundert umgedreht habt und dann gesehen habt, wie dort ein Polizeiauto brennt. Gut, wir haben jetzt eigentlich noch, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, und würde ich sagen, wir machen an der Stelle jetzt nochmal weiter mit dem kleinen Beitrag zu Pegida am Montag. Okay. Wir könnten sicherlich auch noch lange Zeit weiterreden. Aber zur Überleitung zu unserem Pegida-Thema, da haben wir auch vom Emil vorhin im Vorgespräch schon gehört, dass sie auch eine Begegnung mit der Frankfurter Pegida-Veranstalterin Heidi Mundt bei der Blockupy-Demo hatten. Was ist denn da passiert?
Es gab also eine Begegnung unserer Gruppe mit der Heidi Mundt. Die hat auf der Konstablerwache, man kann, denke ich, schon sagen, massiv versucht, uns zu fotografieren, und auch es auf mehrfache Aufforderungen von unserer Seite an sie, das zu unterlassen, ist sie nicht darauf eingegangen und hat es weiter versucht. Wir mussten ihr eigentlich dann nachher schon vehement sagen, dass wir also nicht fotografiert werden möchten, bis hin auch dazu, dass wir uns selber schützen mussten und Hände zum Beispiel vor die Kamera müssten wir halten, damit wir eben nicht fotografiert werden, weil wir das nicht wollen und weil wir auch nicht wissen, was mit diesen Bildern eventuell geschieht. Jeder und jede Person weiß ja, mit welchen Menschen und welchen Leuten die Heidi Mundt zusammensteht am Montags in Frankfurt. Und also an welche Person die da die Fotos eventuell auch weitergibt und was damit geschieht.
Also die Samba-Band war bei Blockupy, die Samba-Band war auch am Montag bei der Anti-Pegida-Demonstration, die am Montag wieder war. Vielleicht kann man das so unter dem Motto zusammenfassen, wenn ich nicht tanzen kann, ist es nicht meine Revolution. Das ist mir gerade eingefallen, was ihr da macht mit der Samba-Band. Und wir hören jetzt nochmal rein in das, was am Montag passiert ist. Unser Mitredaktionsmitglied Andi hat da eine richtige Collage für uns gemacht mit Eindrücken, mit Interviews, mit einem kurzen Bericht auch am Montag. Montag und das zusammengestellt. Wir hören jetzt nochmal gemeinsam rein und verabschieden uns jetzt schon mal vorher von euch. Danke fürs Zuhören heute mit diesem spannenden Thema und auch nochmal ein großes Dankeschön an unsere beiden Studiogäste, Emil und Viktoria. Vielen Dank. Das war euer Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales, das AWS-Magazin mit Steven und Escher.
45. Der Typ imitiert Hitler, hieß es. Nun ist das nicht so besonders erstaunlich, dass man auf so eine Idee kommt, in einer Bewegung, die bundesweit von einer Figur angeführt wird, der als vorbestrafter Hitler-Imitator bezeichnet werden kann, nämlich Lutz Bachmann. Lutz Bachmann ist natürlich jemand, auf den Pegida Frankfurt nicht so besonders toll zu sprechen ist. Denn Lutz Bachmann hat, nachdem Pegida angefangen hat, hier in Frankfurt eine Niederlage nach der anderen einzufahren, als einzig wahrer Vertreter von Pegida auf Erden dafür gesorgt, dass in Frankfurt Pegida nicht mehr Pegida heißen darf und dass Ryder jetzt Twix heißen muss. Und schon hat Frau Hund dafür gesorgt, dass Pegida jetzt Freie Bürger für Deutschland heißt. Das ist deswegen interessant, weil damit klar wurde, das ganze Theater von Europa und von Abendland in dem Namen Pegida war nichts anderes als die dünne Tünche über dem deutschen Nationalismus dieser Figuren. Jetzt heißen sie ganz einfach Deutsche für Deutschland. So könnte man das ungefähr auch sagen. Wenn ihr denkt, liebe Leute, dass wir das nicht durchschauen, dann haltet ihr uns für dümmer, als selbst ihr seid.
So, wir befinden uns am Rande der Gegendemonstration zu den Freien Bürger für Deutschland, das sich jetzt neu gegründet hat, früher mal Fragida und sozusagen Ableger von Pegida gewesen ist. Und ich habe jetzt hier vor mir den Christoph Stoth, er ist Pfarrer und auch in der Anti-Nazi-Koordination aktiv. Und erzähl doch mal ein bisschen, was hat sich jetzt zu dieser neuen Gruppierung, was hat sich da jetzt zu der alten Gruppierung geändert?
Ja, gar nicht. Das sind exakt genau dieselben Leute. Das können wir genau beurteilen, weil wir wissen, wer in ihrer geschlossenen Facebook-Gruppe alles nicht nur die Administration macht, sondern auch, welche Personen dort sich als Freunde angemeldet haben. Interessanterweise war die erste Person, die von den vier Administratorinnen und Administratoren angefragt wurde, dort mitzuarbeiten, Stefan Lachmann, Mitglied des Landesvorstands der NPD Hessen. Die erste Person, die ihrerseits angefragt haben. Man kann es auf den Punkt bringen, Pegida Frankfurt, ganz egal wie sie sich nennen, sie heißen jetzt ein bisschen anders, aber das ist wie Raiders ist jetzt Twix oder so, ja. Diese Gruppe ist ein Sammelbecken mit für alle, die bis in die kurze Vergangenheit hinein noch nicht zusammengearbeitet haben im extrem rechten Spektrum. Das ist eine relativ gefährliche Situation. Und wir versuchen jetzt seit Anfang dieses Jahres praktisch Montag für Montag mit wenigen Ausnahmen zu verhindern, dass aus diesem im Moment völlig stagnierenden Sammelbecken so etwas wie eine Bewegung in Frankfurt wird. Im Moment sieht es uns so aus, als ob uns das gelingt. Die Führerin, so nennt sie sich selbst, von Pegida Frankfurt, Heidi Mund, ihre Facebook-Seite heißt Heidi Mund Leader. Diese Führerin Heidi Mund ist ziemlich damit auf die Nase gefallen, heute mehr Leute zu mobilisieren als sonst. Es war etwa die Hälfte von denen, die sie sonst hat.
Also, wie viele Personen gehst du aus?
Wir haben es genau gezählt, es waren 37. Und das ist natürlich ziemlich erbärmlich, muss man sagen. Es ist im Moment noch nicht so ganz klar, ob die tatsächlich nachher versuchen, noch eine kleine Demo zu organisieren oder ob sie es jetzt mal genug sein lassen bei ihrer nationalistischen und neonazistischen Veranstaltung hier auf dem Ostmarkt. Ich schätze mal, dass so etwa irgendwas zwischen 300 bis 500 Menschen sich versammelt haben, um Heidi Mund die Meinung zu sagen und ihr sozusagen heimzuleuchten. Wir hatten es mit einer dieses Mal etwas rigideren Polizeihaltung zu tun. Es war für uns sehr schwer und war nur nach längerem Gezerre möglich, unseren Lautsprecherwagen in die Nähe der Kundgebung von Heidi Mund zu bringen. Aber wir haben das geschafft. Es sah eine Zeit lang so aus, als ob wir es nicht schaffen würden. Wir haben es geschafft und konnten von dort aus ein bisschen beschallend und kommentierend unseren Unmut über diese ganze Entwicklung mit Pegida in Frankfurt kundtun.
Ihr seid ja aber jetzt nicht direkt bis zu der Absperrung gekommen. Was gab es denn? Wart ihr dann auch irgendwie in den Verhandlungen mit der Polizei? Was war denn da das Argument, warum ihr denn da nicht direkt jetzt davor gehen könnt mit dem Lautsprecherwagen?
Ja, das Argument ist das Versammlungsrecht. Der ganze Platz hier ist der Rossmarkt. Der gilt als sozusagen eine Einheit. Und Heidi Mund mit ihren anfangs 18, später 37 Personen hat diesen riesigen Platz quasi für sich übernommen. Wenn man sich das Ganze aus der Vogelperspektive ansehen könnte, würde man sehen, einen winzigen Klecks von 18 Personen oder 37, dann eine riesige große Ödnis und Leere, dann ein Absperrgitter mit Polizei und dann etwa 500 Leute, die an diesem Absperrgitter stehen. Das ist im Moment die Situation und wir sollten nicht auf diesen Platz drauf. Und überraschenderweise ist uns nach einiger Verhandlerei und mit dem wunderbaren Druck von vielen, vielen Freundinnen und Freunden hier gelungen, den Lautsprecherwagen doch wenigstens auf den Platz zu bekommen, obwohl die Polizei das dezidiert nicht wollte. Wir haben es geschafft, das durchzusetzen und das ist sozusagen ein Teilerfolg unsererseits.
Heidi Mund und die Gruppierung, die da so dahinter steht, hat ja angekündigt, hessenweit weiter ja noch die
Das ist ein Missverständnis. Das ist ein Missverständnis. Und zwar ist Folgendes passiert. Nach dem letzten Auftritt von Heidi Mund am 9. März, was ja mit einer ziemlichen Hauerei zwischen Polizei und Gegendemonstrantinnen und Demonstranten endete, hat der Ober-Pegido von Deutschland, Lutz Bachmann, dieser vorbestrafte Hitler-Imitator, Heidi Mund untersagt, den Namen Pegida weiterzuführen. Und er hat zwei Dinge getan. Erstens hat er Heidi Munds Facebook-Seite übernommen. Zweitens hat er Pegida Hessen gegründet. Pegida Hessen existiert, besteht aber aus einer Facebook-Seite, die im Moment dringend ein Orga-Team sucht. Also das ist eine Luft- und Nullnummer. Und dann gibt es Heidi Munds Organisation, die heißt Freie Bürger für Deutschland. Heidi Mund, sage ich mal, Parenthese, ist eine große Verächterin einer gegenderten Sprache, also einer gerechten Sprache. Deswegen ist es auch bezeichnend, dass sie das Freie Bürger für Deutschland nennt. Diese Bewegung, wie gesagt, da komme ich auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, besteht aus exakt denselben Leuten wie Pegida Frankfurt vorher. Also das ist Pegida Frankfurt unter anderem Label und Pegida Hessen, die hatten angesagt, ab dem 13.04. hessenweit in, wie sie gesagt haben, unterschiedlichen hessischen Großstädten, also die kennen Hessen nicht so genau, Demonstrationen durchführen zu wollen. Außerdem haben sie Heidi Mund dafür scharf kritisiert, dass sie auf einem viel zu großen Platz eine Demonstration angemeldet hat. Wenn man sich jetzt mal hier anschaut, also der Rossmarkt ist noch größer als die Hauptwache in gewisser Hinsicht. Also Heidi Mund hat quasi damit auch Lutz Bachmann den Varoufakis Stinkefinger gezeigt, indem sie genau das Gegenteil von dem gemacht hat, was Bachmann ihr geraten hat.
Das heißt, auf was kann man sich da drauf einstellen?
Es gibt noch eine weitere Kundgebung, die sie angekündigt hat. Das waren zunächst mal zwei. Wie es weitergeht, wird man sehen. Heidi Mund ist eine, ich würde schon fast sagen, an der Grenze zur Psychopathie stehende sektiererische Person. Solche Leute sind resistent gegen Misserfolge. Das ermutigt sie geradezu noch. Wenn es nur um Heidi Mund und vielleicht noch 10 weitere ginge, könnte man sagen, okay, stellt euch dahin, wie gewisse sektenähnliche Gruppierungen, die seit 300 Jahren immer dieselbe Zeitung mit steinernem Gesicht feilbieten und es ist vollkommen egal, was passiert, die werden es immer so weitermachen. Es geht aber nicht nur um sie, sondern es geht darum, dass wenn wir nicht aufpassen, aus diesem Sammelbecken rechter Strömungen und Bewegungen unter Umständen sowas werden könnte wie eine Bewegung von extrem rechten Wutbürgern hier in Frankfurt. Und dadurch, dass wir das hier machen, was wir machen, seit Anfang Januar, fast immer jeden Montag, ist es uns bisher gelungen, das unter Kontrolle zu halten. Und das hoffen wir, dass es auch weiterhin passiert. Aber ich will mal die Dimension sagen. Die geschlossene Facebook-Gruppe von Heidi Mund hat heute Morgen 587 Freundinnen und Freunde gezählt. Also das sind sehr, sehr viel mehr von Leute, die zumindest vom sicheren Wohn- oder Arbeitszimmer aus sich trauen, sich zu Heidi Mundt bzw. den Freien Bürgern für Deutschland zu bekennen. Zum Teil auch mit Klarnamen. Die haben wir alle. Und wenn die alle zusammen auf die Straße gingen, sähe das schon ziemlich anders aus. Und nur weil das hier so läuft, wie es hier läuft, trauen die sich nicht.
Habt ihr da genaue Einschätzungen oder sind es immer vielleicht auch eher so Vermutungen, woher die Leute, die da bei Heidi Mundt quasi daneben stehen, sind das eher Leute, die aus der Region kommen, die eher aus der Stadt kommen oder kommen die doch eher von weiter her?
Die kommen aus dem Rhein-Main-Gebiet und es gibt einige wenige Heidi Mundt-Touristen. Dazu gehört auch Michael Stürzenberger, der hier auch heute reden wollte. Ich habe vor lauter Krach nicht mitbekommen, ob er geredet hat oder nicht. Der kommt aus München, aber das dürfte wohl der weitgereisteste sein und ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielt.
Dann danke ich dir für dieses Gespräch.
Gerne.
Das war eben gerade Christoph Stroth. Dankeschön.
Gerne.
Jetzt unbezahlt von mir, der ist von der IG Metall und er hat heute auch so den Tag begleitet. Die neue Freie Wähler für Deutschland hat sich ja gegründet, was eigentlich laut der Antinazi-Koordination die gleichen Personen sind. Wie hast du denn heute den Tag empfunden?
Naja, wir waren mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen von der IG Metall hier auf dieser Kundgebung der Antifaschisten und derjenigen, die sich gegen Rassismus und für Solidarität einsetzen. Und was mich besonders erschreckt hat, war, dass da ganz offen rassistische und Nazi-Parolen gerufen worden sind. Und das andere, was ja schon bekannt ist, aber ich glaube, das kann man gar nicht deutlich genug sagen, dass unser Grundgesetz nicht dazu ausgerichtet ist, neonazistische Propaganda zu ermöglichen, sondern gerade in Abgrenzung zu Nazi-Propaganda geschaffen worden ist. Das heißt, die missbrauchen hier für Neonazi-Propaganda das Demonstrationsrecht. Und die Tausende, ich weiß nicht, es waren knapp 1000, würde ich mal sagen, ich kann das immer schwer schätzen, die dagegen demonstriert haben und die 35 Ewiggestrigen von der Pegida-Nachfolge und den Neonazi-Kadern, die sie da unterstützt haben. Und ich fand das richtig, dass wir das gemacht haben, dass wir es auch schon wiederholten Mal gemacht haben. Und ich glaube, das muss auch weiter so passieren, weil die dürfen keinen Fußball hier in Frankfurt auf die Straße kriegen.
Wie siehst du denn da in dieser Situation die Rolle der Polizei, die ja im Endeffekt immer dazwischen steht und ich sag jetzt mal das Gehege bewacht?
Ja, das hat man ziemlich deutlich gesehen, dass also, wie soll man das ausdrücken, dass versucht worden ist, den Lautsprecherwagen der Antifaschisten sozusagen einzukassieren. Das hat dann nicht funktioniert. Heute waren sie offensichtlich auch sehr auf Deeskalation aus, aber trotzdem muss man sehr deutlich fragen, wieso eigentlich Polizei und Staat, die eigentlich dafür da sein sollten, die dafür zu verhindern, dass Nationalsozialismus hier wieder aufbricht, wie diese offen neonazistische Parolen auch noch verteidigen können. Und Faschismus ist aus meiner Ansicht keine Meinung, sondern ein Verbrechen.
Dann bedanke ich mich für diese Worte.
Demo-Beobachter, also die klare Durchsage an die Polizei, ihr seid beobachtet. Und wir wollen, dass ihr alles, was die Polizei hier macht, dokumentiert. Die Antinazi-Koordination sammelt Dokumentation und Berichte über Polizeigewalt in den letzten Wochen bei den Anti-Pegida-Aktionen. Und da gab es leider sehr viel Polizeigewalt. Also Leute, seid zusammen und passt auf. Und diese Ketten, vertragt euch untereinander unter, damit ihr nicht so einfach auseinandergerissen werden könnt.
Wie fandest du denn heute den Tag? Was hast du denn so erlebt?
Ja, also, erstmal war es friedlich, ne? Und Ja, danach die Polizei, es hat halt angefangen ein bisschen zu eskalieren, haben angefangen zu schubsen und die Passanten haben sich gedacht, wer ist die Polizei? Weiß ich, meine, die schubst nicht zurück. Wenn du das kannst, nur weil du Uniform hast, dann musst du auch nicht zurückschubsen, weißt du?
Meinst du, wenn jetzt die Polizei da lockerer...
Ich frage jeden Psychologen, das wird er dir auch sagen, wenn er alles so einfach mal von oben beobachten würde, wird jeder Psychologe sagen, das ist einfach, wenn die Polizei einfach einen Schub mal ein bisschen sich chillen würde, sogar mich, ich habe schwarze Haare, ich guck die an, sag, was guckst du, lauf weiter. Ich hänge mir einfach nur, ich hänge mir scheiß drauf, weißt du, ich bin kein Randalierer oder so. Aber was soll das, weißt du, nur weil die Uniform haben, heißt doch nicht, dass er was Besseres ist als ich, oder? Mensch ist ein Mensch schließlich und es gibt keine Grenzen für mich auch, weißt du.
Propaganda sieht, kein Recht auf Nazi-Propaganda sieht.